eine andere Predigt halten. Liebe Gemeinde, und so sei die Gnade und der Friede unseres Herrn Jesus Christus mit euch allen. Ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht. Dieses Ding steht in einer Kirche. Ich habe es ja schon angekündigt, wir werden es mit einem seltsamen Möbel im Haus Gottes zu tun bekommen heute. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben. Leisnig, berühmter Ort in der Reformationsgeschichte irgendwo in Sachsen. Haben Sie eine Ahnung, was in dieser Kiste drin ist? Wenn man die Türen davor weglässt, sieht es so aus in einer anderen Kirche. In Annaberg-Buchholz im Erzgebirge kennen manche von Ihnen. Das Ding ist ein Beichtstuhl. Die meisten von uns kennen so einen Beichtstuhl aus der römisch-katholischen Kirche. Aber jetzt kommt eine Überraschung. Die Bilder, die wir hier sehen, sind aus evangelischen Kirchen. Und es sind keine Überbleibsel aus katholischer Zeit, die man so aus Pietät einfach stehen gelassen hat, sondern sie sind erst nach der Reformation eingebaut worden. Sie sind also absichtlich evangelisch. Wenn wir in unserer Predigtreihe fragen, was ist evangelisch, dann scheint also die Beichte irgendwie dazuzugehören. Oder genauer, nicht nur irgendwie, sondern ziemlich zentral. Das Bild werden manche von Ihnen kennen, der berühmte Reformationsaltar in Wittenberg, da wo also die zentralen Themen der Reformation ins Bild gesetzt sind durch Lukas Cranach, Vater und Sohn. Da sieht man in der Mitte, hier unten erstmal das Zentrale, was uns sofort einfällt, die Predigt. Luther auf der Kanzel, es wird gepredigt, hier die Gemeinde, ich weiß nicht, ob Sie sich auch wiedererkennen, da sind die Wittenberger drauf, also richtig mit Gesichtern und so, damit man weiß, ob sie auch da gewesen sind. Und in der Mitte Christus, der Gekreuzigte und der Auferstandene. Das ist das Zentrale, die Predigt. Und dann direkt darüber das Heilige Abendmahl als Ausdruck dessen, was Gnade Gottes bedeutet und Gemeinde zusammengeführt. Das ist nachvollziehbar, deswegen haben wir in jeder Kirche einen Abendmahlstisch, um den herum wir uns versammeln. Links daneben, das können Sie auch noch erkennen, die Taufe. Die Taufe als Einstieg ins Christenleben. Und jetzt auf der rechten Seite, Sie ahnen, das ist keine Überraschung mehr, es geht um die Beichte. Also im Zentrum evangelischen Glaubens steht die Beichte und konkret hier sogar ein Beichtstuhl. Denn Sie sehen hier so einen angedeuteten Beichtstuhl. Ach, wir können noch ein Bild weitergehen, da haben wir es etwas größer. Ja, Sie sehen hier so einen angedeuteten Beichtstuhl. Davor steht ein Pfarrer, es ist der Stadtpfarrer von Wittenberg, Johannes Bugenhagen. Er war zugleich ein wichtiger Berater und Vertrauter Luthers und er war Luthers Beichtvater in den Wittenberger Jahren. Luther hatte einen Beichtvater bis ans Ende seines Lebens. Dieser Beichtvater, also der hier die Beichte abnimmt, hat zwei Schlüssel in der Hand. Was sie bedeuten, darüber haben wir hier vor 2 Monaten nachgedacht. Das Petrusamt mit den beiden Schlüsseln. Und Jesus erklärt dieses Amt und sagt zu seinen Jüngern, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Deswegen die Schlüssel, die aufschließen und öffnen oder zuschließen und die Bindung halten. Der linke Mann hier, der beugt sich unter seine Schuld, er kniet nieder, er sagt, ja, ich bin ein Sünder und er erfährt Befreiung von seiner Sünde. Der Schlüssel, der Bart geht hier rüber auf die Seite, schließt also das Gefängnis der Sünde auf. Der rechte Mann bleibt stehen, er beugt sich nicht unter seine Schuld und er bleibt gebunden an seine Sünde. Er wird nicht befreit. Der Schlüssel, den hier Bugenhagen hält, ist also genau falsch rum. Er schließt ihm das Schloss nicht auf. Und damit haben wir das Wesen der Beichte einfach vor Augen. Es geht um einen Menschen, der seine Sünde bekennt oder seine Sünde erstmal erkennt und sie dann vor einem anderen Jesusjünger bekennt. Dieser Jesusjünger sagt ihm im Namen Gottes die Vergebung seiner Sünde zu, sodass er befreit weiterleben kann. Was ihr auf Erden lösen werdet, ihr Menschen, ihr Jesusjünger, wenn einer kommt, das soll auch im Himmel gelöst sein. Das ist tatsächlich vor Gott. Er ist vor Gott frei. Gehen wir diesem Gedanken nun noch ein wenig nach und schauen wir am Ende, was wir dann mit dem Beichtstuhl machen. Denn augenscheinlich steht hier im Bethelsaal keiner. Ich habe ihn jedenfalls noch nicht entdeckt. Ich kenne auch noch nicht alle Geheimnisse der Hänselzühe, aber ich habe noch keinen gefunden. Und wir müssen mal überlegen, ob wir noch einen brauchen oder nicht. Beginnen wir mit der Frage, was ist nun Buße? Denn ohne Buße gibt es keine Beichte. Landläufig würde man sagen, sie tun Buße, wenn sie etwas ausgefressen haben und es nun irgendwie oder irgendwem beichten müssen. Am besten in Sack und Asche, damit man auch sieht, dass es ihnen ernsthaft leid tut. Also da tut einer Buße. Das kann man irgendwie sehen. Damit alles wieder ins Lot kommt, müssen sie dann ein Bußgeld bezahlen oder sonst irgendeine Buße leisten. Also da ist dann die Bezahlung mit gemeint oder das, was sie leisten, um die Sache wieder ins Lot zu bringen. Das ist so landläufig das, was wir unter Buße verstehen. Und da ist nun biblisch gesehen Richtiges und Falsches auf eine ganz schwierige Weise so ineinander gemengt. Ich will versuchen, mit Ihnen zusammen den Knoten zu lösen. Alles fängt mit einem Satz von Jesus an. Der Evangelist Markus fasst die Predigt von Jesus so zusammen. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen, nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Buße heißt hier Umkehr. In unserem frommen Deutsch, und wir haben es eben auch gesungen, sprechen wir von Bekehrung. Also, ihr lieben Menschen, kehrt um von euren eigenen Wegen. Gebt eure selbstgemachten Lebensziele auf und kommt in die ausgebreiteten Arme Gottes. Er wartet darauf, dass ihr zu ihm zurückkehrt. Durch Jesus ist sein Reich, seine Herrschaft ganz nah bei euch. Ihr müsst euch nicht mehr in den Himmel hinaufstrecken. Gott ist längst da. In Jesus hat er die Kluft zwischen Himmel und Erde überwunden. Die Sünde, die euch von mir trennt, ist vergeben. Wer so Buße tut, wer sich so bekehrt, der kehrt also um von falschen Lebenswegen zurück in Gottes offene Arme. Er wird aus einem verlorenen Sünder ein Gotteskind mit himmlischer Lebensperspektive. Ich kann das heute Morgen nicht ausführlicher entfalten, aber ich möchte wenigstens fragen, ob das in deinem Leben schon Wirklichkeit ist. Ob du auf Gottes Liebeswerben, die Einladung umzukehren in seine offenen Arme, ob du darauf schon geantwortet hast, ob du schon umgekehrt bist. Jesus ruft dir zu, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist herbeigekommen, ich bin da. Tu Buße, kehr um und glaub an das Evangelium. Und wer dann auf diese Weise ein Kind Gottes wird und in Gottes Haus einzieht, wir haben es im Wochenspruch eben gehört, wir sind Gottes Hausgenossen geworden. Wer so einzieht, der stellt fest, ja, es hat etwas Neues angefangen. Ich freue mich am Wort meines himmlischen Vaters. Ich komme gerne zum Gottesdienst, so wie Sie heute Morgen hier sind. Ich habe eine Lebenshoffnung und einen Halt auch in Lebenskrisen. Aber wenn ich ehrlich bin, merke ich, das Alte steckt mir immer noch in den Knochen. Die Sünde ist noch da. Was jetzt? Dazu schreibt der Apostel Johannes, wir haben es eben in der Schriftlesung gehört, wenn wir sagen, wenn wir Christenleute sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn, Gott, zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Ja, auch Jesus Jünger sind Sünder. Eine schmerzhafte Wahrheit. Und es hat gar keinen Sinn, sich darüber hinwegzutäuschen. Und falls Sie es nicht glauben, fragen Sie mal die Menschen, mit denen Sie zusammenleben. Sünde heißt, wir leben nicht so, wie es Gottes Willen entspricht. Heilig, ganz in seinem Willen aufgehoben, zu seiner Ehre und zum Wohl unserer Mitmenschen lebend. Und das Gute ist jetzt, wir müssen uns auch nichts in die Tasche lügen. Wir dürfen offen damit umgehen und dem lebendigen und heiligen Gott sagen, was schief läuft, auch unter uns. Jesus ist nicht nur auf die Welt gekommen, um uns einmal irgendwann damals bei der Taufe und in der Bekehrung unsere Sünde zu vergeben und uns anschließend fallen zu lassen, wenn wir wieder erkennbar daneben getreten haben. Jesus Christus, der gerecht ist, ist die Versöhnung für alle unsere Sünden. Für alle. Auch für die ich gestern schon um Vergebung gebeten habe und mit denen ich heute schon wiederkommen muss. Weil Jesus für alle meine und deine Sünden starb, darum ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Wir sind untreu, aber er ist treu. Und zu seiner Treue gehört, dass er nicht müde wird zu vergeben. Auch das, womit ich schon wiederkommen muss. Darauf darfst du dich verlassen. Daraufhin darfst du kommen mit allem, was dich beschwert. Damit ist klar, die erste Adresse unserer Buße ist der lebendige, heilige und barmherzige Gott selbst. Buße tun heißt also, ich erkenne meine Sünde, sie tut mir von Herzen leid und ich bekenne sie meinem Herrn und Heiland. Und ich darf glauben, er vergibt mir gerne, denn Jesus liebt Sünder und ich bin einer davon. Aber es gibt noch eine zweite Adresse für unsere Buße. Sie macht Jesus im Vaterunser deutlich. Wir beten nach den Worten Jesu, vergib uns unsere Schuld. Also wir beten zu Gott, vergib du uns unsere Schuld Gott gegenüber. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, also unseren Mitmenschen, die an uns schuldig werden. Wenn ich an Mitmenschen schuldig werde, reicht es also nicht aus, die Sache mit Gott abzuklären. Herr, da, du weißt, da habe ich jemand geärgert, beleidigt, bin ihm böse auf die Füße getreten, war egoistisch, was auch immer. Jesus geht tatsächlich davon aus, dass wir auch Menschen gegenüber Buße tun müssen und dabei Vergebung erfahren an uns selber, und Vergebung gewähren dem, der an uns schuldig geworden ist. Weil der heilige Gott uns vergibt, weil wir reichlich beschenkte Menschen sind, können wir auch anderen Menschen Gnade gewähren, die an uns schuldig geworden sind. Wie befreiend kann das sein, wenn wir voreinander ehrlich werden und um Vergebung bitten? Sicher. Es mag manchmal ein schwerer Gang sein, vor Menschen einzugestehen, ich habe etwas falsch gemacht. Oder besser nicht nur etwas, sondern dieses konkrete Ding, damit habe ich dich verletzt. Das ist schon nicht einfach. Aber ich frage mich, ist es einfacher, es zu verstecken? Immer aufzupassen, dass es nicht rauskommt? Immer mit einem halbschlechten Gewissen rumzulaufen, weil man ja ahnt, dass der andere weiß, was schiefgelaufen ist, weil man es ihm ansieht, dass er sauer ist. Ist es einfacher, es schön zu reden? Wer von der Gnade Gottes lebt, muss keine Angst mehr haben, sein Gesicht vor Menschen zu verlieren. Ich habe das mal gelernt in der Missionswissenschaft, dass es Schamkulturen und Schuldkulturen gibt. Wir leben hier eher in einer Schuldkultur, aber wir kennen das genauso, dass man Angst davor hat, sein Gesicht zu verlieren. Ganz ehrlich, wenn der lebendige Gott mir sein Gesicht zuwendet, wenn er trotz meiner Schuld mir nicht böse ist, wenn mich also der lebendige Gott anstrahlt, ist es dann schlimm, wenn Menschen nicht gleich glücklich sind? Ist es schlimm, wenn ich offen und ehrlich sagen muss, ja, ich habe etwas falsch gemacht, ich bin schuldig geworden? Ich bin der festen Überzeugung, nur so, indem wir ehrlich miteinander werden, hat unser Miteinander eine Chance. Im Miteinander als Schwesternschaft, als Gemeinde, als ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter der Hensoldshöhe. Ich glaube, nur dann, wenn wir ehrlich werden, haben wir eine Zukunft, die dann auch es leicht macht, miteinander umzugehen. Aber mit diesem zweiten Bereich der Buße sind wir noch nicht bei der eigentlichen Beichte angekommen. Für das, was wir bis jetzt besprochen haben, braucht es keinen Beichtstuhl. Und er ist auch nicht nötig. Für das, was ich mit Gott oder mit meinen Mitmenschen zu besprechen habe, braucht es kein Holzgestühl in der Kirche. Aber nun kann es ja doch sein, dass ein Mensch in Zweifel gerät. Ist es wahr, dass Gott mir wirklich gnädig ist? Ist meine Sünde nicht zu schlimm oder zu dauerhaft? Kann es sein, dass ich nun schon 50 Jahre im Glauben unterwegs bin und trotzdem an so Kleinigkeiten wie Neid auf einen Mitchristen scheitere? Müsste Gott nicht langsam seine Geduld mit mir verlieren? In solchen Fällen ist es gut, wenn ich mit meiner Sünde nicht alleine bleibe. Auch nicht alleine mit Gott, sondern sie zu einem Mitchristen bringe. Das nennen wir dann die Ohrenbeichte, weil sie nicht in der Talkshow, im Fernsehen oder in der Öffentlichkeit der Gemeinde geschieht, sondern nur einem anderen zu Ohren kommt. Und dasselbe meint dann das Wort Privatbeichte, weil sie privatim, also nicht öffentlich geschieht. Luther schreibt, die Ohrenbeichte gefällt mir doch außerordentlich gut, denn gerade sie ist den angefochtenen Christen eine einzigartige Hilfe. Warum? Dietrich Bonhoeffer schreibt es in seinem Büchlein Gemeinsames Leben so, der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Der Christus im eigenen Herzen ist manchmal schwächer als im Wort der Schwester des Bruders, die mir das Wort Christi zusagt. Der Trost des Evangeliums, die Zusage der Vergebung, lateinisch ist das dann die Absolution, das gilt, weil Gott es in seinem Wort versprochen hat. Aber manchmal brauche ich diese Zusage leibhaftig, im leiblichen, hörbaren Wort eines Mitchristen, einer Schwester, eines Bruders im Glauben. Vielleicht ist diese Schwester oder dieser Bruder auch etwas weiter weg. Er wohnt nicht gleich um die Ecke, weil es gar nicht so leicht ist, konkrete Schuld jemand zu bekennen, dem man täglich wieder begegnet. Wenn es ein ordinierter Pfarrer ist, dann weiß ich zu dem, was auch immer ich zu beichten habe, er darf es niemandem verraten, nicht einmal der Polizei. Das steht nämlich unter dem Beichtgeheimnis. Darauf werden wir Pfarrer ordiniert und das respektiert in Deutschland sogar unser Staat. Denn eigentlich habe ich in der Beichte meine Sünde nicht einem Menschen gesagt, sondern nur Christus ins Ohr gesagt. Und der Mensch dazwischen ist nur das Ohr Christi und der Mund Christi, mehr nicht. Braucht man dafür einen Beichtstuhl?
Nein, es geht auch ohne.
Wir verabreden uns an einer Stelle, die nicht jeder sieht, damit es eben privat geschieht, und breiten unser Anliegen vor Gott aus. Dafür braucht es kein extra Möbelstück. Aber der Beichtstuhl hat eine hilfreiche Wirkung. Wenn er dasteht, dann erinnert er uns als Gemeinde regelmäßig daran, welchen Schatz uns Jesus mit der Beichte gegeben hat. Dieses Signal ist verschwunden aus unseren evangelischen Kirchen fast vollständig. In den katholischen Kirchen stehen noch Beichtstühle, aber nach allem, was ich weiß, werden sie auch nicht mehr intensiv genutzt. Und so führt die Beichte, wenn ich es recht sehe, ein kümmerliches Dasein in unseren evangelischen Kirchen und Gemeinschaften. Aber das hindert uns ja nicht daran, gute Bräuche wieder zu entdecken. Den Schatz der Zusage, der Gnadenzusage Jesu, der persönlichen Zusage Jesu in Anspruch zu nehmen. Und so lesen wir nun als Zusammenfassung die beiden Artikel aus dem Augsburger Bekenntnis zu Beichte und Buße. Von der Beichte wird so gelehrt, dass man in der Kirche die private Absolution oder Lossprechung beibehalten und nicht wegfallen lassen soll. Also sie ist nicht katholisch, sondern sie ist genauso evangelisch. Obwohl es in der Beichte nicht nötig ist, alle Missetaten und Sünden aufzuzählen, weil das nicht möglich ist. Psalm 19, wer kennt seine Missetat? Also der Zwang, die Pflicht, nun sein Gewissen vollständig zu erforschen und habe ich noch irgendwo einen Krümel vergessen, das sagen wir evangelisch, das ist nicht nötig. Vollständigkeit gelingt sowieso nicht. Es geht weiter, von der Buße wird gelehrt, dass diejenigen, die nach der Taufe gesündigt haben, jederzeit, wenn sie Buße tun, Vergebung der Sünden erlangen und ihnen die Absolution von der Kirche nicht verweigert werden soll. Also ja, wir bleiben Sünder auch nach Taufe und Bekehrung, aber es gibt auch für sündige Christen Gnade, den Zuspruch der Vergebung. Nun ist wahre, rechte Buße eigentlich nichts anderes als erstens Reue und Leid oder das Erschrecken über die Sünde, und doch zugleich der Glaube an das Evangelium und die Absolution, nämlich, dass die Sünde vergeben und durch Christus Gnade erworben ist. Dieser Glaube tröstet wiederum das Herz und macht es zufrieden. Also Beichte als Angebot zum Trost, wo ich keine Ruhe finde über die Unruhe in meinem Leben. Danach soll auch die Besserung folgen und dass man von Sünden lasse. Denn dies sollen die Früchte der Buße sein, wie Johannes sagt, tut rechtschaffene Frucht der Buße. Also die Bußleistungen, von denen wir eben sprachen, sind keine Vorbedingung. Also erst, wenn du das und das und das alles geschafft hast, dann können wir dir deine Sünde vergeben. Nein, es ist umgekehrt. Jesus sagt mir seine Gnade zu und sie gilt. Und das bleibt nicht folgenlos, das verändert etwas. Ich mache nicht so weiter wie vorher. Ich setze mich auf den Hosenboden und versuche, die Verhältnisse zu klären, die ich durcheinander gebracht habe. Und dann kommen ein paar Verwerfungen, die lassen wir jetzt weg. Zum Schluss ein Aphorismus aus der anglikanischen Kirche zur Frage, wer zur Beichte gehen soll. Alle dürfen. Keiner muss, einige sollten. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, danke, dass wir unter deiner Gnade leben dürfen. Und dass das nicht nur so grundsätzlich gilt, sondern so ganz konkret für unser überschaubares Leben. Für die Situation, in denen wir aneinander und vor dir schuldig werden. Danke, dass wir es in Anspruch nehmen dürfen. Danke, dass wir es uns zusagen lassen dürfen. Im Gottesdienst, im Abendmahl, aber eben auch im persönlichen Gespräch in der Beichte. Danke für die Vollmacht, die du uns gibst, deine Gnade weiterzugeben. Du weißt, wo wir das brauchen, wo es nötig ist. Hilf uns, schenk uns den Mut, die Schwester, den Bruder aufzusuchen, es nicht länger zu verstecken, und von deiner Freiheit zu hören und sie mitzunehmen. Danke für deine Gnade. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.